Ich stehe morgens auf, beziehungsweise liege noch im Bett, der Wecker klingelt. Ich schaue zuerst mal aufs Handy. Wie sind die Wetten, welche ich nachts laufen lassen habe, ausgegangen? Habe ich gewonnen? Habe ich verloren?
Das ist Daniel Kessler. 15 Jahre lang war er spielsüchtig, hat all sein Erspartes, sein ganzes Erbe in Sportwetten gesteckt. Er versteht das alles erst, als die Sucht ihn ins Gefängnis bringt. 1,3 Millionen Menschen in Deutschland sind glücksspielsüchtig. Und zum bundesweiten Aktionstag Glücksspielsucht fragen wir uns: Sportwetten. Raus aus der Sucht. Wie geht das?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
In diesem Podcast nehmen wir uns eine Nachricht genau vor und packen sie aus. Ihr bekommt von uns die Hintergründe und wir sprechen mit Menschen, die betroffen sind.
Ja, hallo, mein Name ist Daniel Kessler. Ich bin 36 Jahre alt, komme aus dem Großraum Stuttgart, genauer gesagt aus Reutlingen. Bin seit über 15 Jahren im Rettungsdienst tätig.
Die Spielsucht hat Daniel einiges gekostet. Nicht nur Geld, auch Zeit. Er hatte keine Lust mehr, etwas zu unternehmen, kein richtiges Hobby. Und trotzdem hat er es geschafft, seine Sucht vor seiner Frau und seinem Kind zu verstecken.
Es waren dann wirklich zwei Personen. Also eine Person, die ganz normal, Familienvater, geht zur Arbeit, alles wie man sich's vorstellt. Und die andere Person war halt ja, der Straftäter, der seine Sportwetten durch Betrug finanziert.
Und dieser Daniel, der Süchtige, der bestimmt den Tag.
Dann habe ich so geschaut, was gibt es denn jetzt über den Tag über für Sportereignisse. Meine Wetten liefen ja eigentlich zu 95% im Bereich vom Fußball. Ja, dann habe ich geschaut, wo fangen denn die nächsten Spiele an. Und aufgrund der Zeitverschiebung ist es ja so, dass wenn bei uns dann morgens ist, dann gehen zum Beispiel dann in Australien oder in China, Japan, gehen dann die Spiele los.
Das heißt, du hast eigentlich auf alle möglichen Ligen überall auf der Welt gesetzt?
Ja, richtig. Ich habe teilweise da auf Fußballclubs gesetzt, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe, geschweige denn weiß. Gibt es die überhaupt? Oder sind das irgendwelche Fake-Partien? Weil das schon auch vorkommt, dass irgendwelche Fake-Partien bei den Wettanbietern eingespielt werden, weil damit dann halt auch viel Geld gewaschen wird.
Wie viel Geld hast du denn da so eingesetzt?
Also anfangs ging das bei mir los zwischen 5 und 10 Euro. Man muss dazu sagen, ich habe über 15 Jahre lang gespielt. Am Ende in der Hochphase waren es dann 400-500 Euro am Tag.
Es ging bei dir ja irgendwie los, da warst du noch relativ jung. Genau. Erinnerst du dich an deine erste Wette? Also was war das so für ein Gefühl?
Ja, meine erste Wette, da erinnere ich mich noch ganz genau. Und zwar, das war im Oktober, November 2005 während meiner Berufsausbildung. In der Kollegen-Tipprunde, wie man es klassisch kennt, man macht so eine Büro-Tipprunde fürs Wochenende, Bundesliga oder auch dann Europameisterschaft. Ja, und habe da mal 5 Euro eingesetzt und habe da halt mitgemacht. Habe natürlich dort in der Runde auch mal gewonnen, aber auch verloren. Und das hat sich dann halt Woche für Woche weiterentwickelt. Ich habe mich da halt dann immer mitverleiten lassen, mitzumachen. Ja, und irgendwann hat sich das dann aufgebaut, dass ich dann auf dem Heimweg den staatlichen Toto-Lotto-Anbieterstellen Sportwetten gemacht habe und so hat sich das aufgebaut.
Okay, also du warst immer so im Kiosk und an der App, ne?
Ja, richtig, genau. Also anfangs nur am Kiosk und später habe ich dann, als ich dann ein Smartphone hatte, da kamen die Smartphones ja dann alle erstmal so auf den Markt, habe ich natürlich auch angefangen, über das Smartphone zu tippen und später natürlich dann aber auch im lokalen Wettbüro.
Wie hat sich das für dich angefühlt, so in der höchsten Phase? War das so ein Nervenkitzel oder irgendwie so eher Entzugserscheinungen, wenn du es nicht gemacht hast?
Ganz krass, Entzugserscheinungen kann man schon sagen, wenn ich es nicht gemacht habe. Also ich war dann auch schlecht gelaunt, hatte keine Lust mehr, irgendwas mit der Familie zu unternehmen. Das hat schon richtig so auch das Emotionale beeinflusst. Also man hatte schon gemerkt und wenn dann eine Wette gelaufen ist oder mehrere Wetten, dann war die Stimmung, die innerliche Stimmung war schon besser, weil man ja dann gehofft hat, man erzielt einen großen Gewinn.
Das heißt, du hast auch auf Dinge verzichtet, also auf Zeit mit der Familie, mit Freunden, auf Hobbys vielleicht?
Ja, richtig. Also ich war lange aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr, habe dann das aber auch zurückgeschraubt. Also das hat dann echt nachgelassen. Also
wie hast du denn gemerkt, das ist eine Sucht?
Habe ich nicht gemerkt. Also eigenständig habe ich das nicht gemerkt. Mein Ziel war es ja irgendwann, die ganzen angelaufenen Schulden zurückzubezahlen durch den großen Gewinn, der kommt. Aber das ist halt nicht möglich. Es ist halt wirklich Glücksspiel. Aber in der Situation habe ich dann nie darüber nachgedacht, dass ich da jetzt davon abhängig bin. Das war dann halt ganz normal im Tagesablauf integriert. Und richtig Gedanken gemacht darüber habe ich mir erst, als ich dann in Haft war. Also ich musste ins Gefängnis und als die Tür zuging hinter mir.
Beschreib doch mal, was da passiert ist. Wie bist du in Haft gekommen?
Irgendwann war mein Erspartes aufgebraucht. Mein Erbe, welches ich geerbt hatte, war weg. Und es hat dann gefehlt, Geld zum Wetten. Ich hatte klar immer einen Job und es war immer für Geld, für Frau, Kind, mich und die Miete und so, war immer alles da. Ja, aber zum Wetten war das Geld dann irgendwann aus. Und dann habe ich mir irgendwie überlegt, ja, wie kann ich jetzt an Geld kommen, dass ich wetten kann? Und habe dann Betrugsstraftaten begangen. Das heißt, ich habe Ware bestellt, habe die weiterverkauft, ohne einen Gewinn zu erzielen. Einfach nur, dass ich recht schnell Geld zum Wetten habe. Und habe aber die Rechnungen anfangs schon noch bezahlen können oder wenn mal ein Gewinn war, das damit bezahlen können. Und irgendwann ist es aber so aus dem Ruder gelaufen, dass ich die Rechnungen an die Lieferanten nicht mehr bezahlen konnte.
Das heißt, du hast irgendwas im Netz bestellt auf Rechnung?
Korrekt.
Und hast das verkauft und dann hattest du erstmal das Geld davon?
Genau, also das waren dann aber nicht gerade kleine Bestellungen, also es waren dann hochwertige Elektroartikel und dann halt nicht ein Gerät, sondern mal 5 oder 10 Geräte auf einmal.
Okay, und klar, dann am Ende des Tages ist das aufgeflogen.
Ja, richtig, klar. Am Anfang ist die Bonität noch sehr gut gewesen, aber irgendwann wurde dann immer mehr natürlich von Mahnbescheiden etc. erlassen oder Inkassobüros eingeschaltet, dann die Bonität schlechter. Und irgendwann haben dann halt die Geschädigten angefangen mal nachzuforschen und wollten natürlich dann die Geräte zurück, aber ich hatte die ja gar nicht mehr, die waren ja alle schon verkauft. Und so sind dann die Strafanzeigen eingetrudelt.
Hat dein Umfeld eigentlich was bemerkt damals, Freunde, Familie?
Eigentlich bis zur Inhaftierung nicht richtig. Also meine Ehefrau, die wusste zwar, dass ich wette, aber ich hatte ihr immer nur natürlich die Gewinne gezeigt. Habe ich gesagt, ah, guck, ich habe mal wieder was gewonnen, aber die Verluste habe ich ihr nie gezeigt. Mhm. Sie hat dann von den Straftaten mitbekommen, als es eine Wohnungsdurchsuchung von der Polizei gab.
Okay, stell ich mir heftig vor. Hat sie dich zur Rede gestellt oder was ist dann passiert?
Ja, sie war halt erstmal richtig schockiert und aber auch in dieser Situation habe ich ihr dann irgendwas vom Pferd erzählt und ich habe ihr dann aber nicht erzählt so richtig, dass das Geld zum Wetten verwendet wurde.
Was hast du an Geld verloren, weißt du das?
Ja, man kann da ganz offen darüber sprechen, also wir reden da schon von 500.000 Euro.
500.000?
Ja.
Heftig.
Ja.
Das ist richtig viel. Jetzt hast du eben von der Tür gesprochen, die hinter dir zugegangen ist. Mhm. Was war das für dich für ein Moment?
Das war einerseits ein schrecklicher, sehr schrecklicher Moment, weil Handy war weg. Ich konnte ja nicht mehr wetten. Mhm. Keine Möglichkeit mehr irgendwie online zu gehen, zu kommunizieren. Ja, ich habe sehr viel geschlafen in der Anfangszeit, in den ersten 2, 3 Nächten. Hatte gar kein Zeitgefühl mehr, weil klar, man hat einen Fernseher im Haftraum, aber ich hatte kein Gefühl mehr, wie viel Uhr ist es jetzt? Ist es morgens, mittags, abends? Ich konnte dann nur durch das Fenster immer die Helligkeit halt sehen. Man hat 1 Stunde Ausgang, Hofgang am Tag und der Rest ist man wirklich eingesperrt.
Mhm. Also richtig so ein Loch, so klingt das. Ne?
Korrekt.
Mhm.
Und dann habe ich mir mal Gedanken gemacht, ja, warum bin ich denn jetzt eigentlich hier? Und dann habe ich mir erstmal überlegt, krass, klar, die Straftaten begangen, die habe ich auch nie geleugnet bei Gericht, die habe ich auch alle zugegeben, warum auch. Habe aber bei Gericht und nirgends von dem Wetten erzählt, weil ich mich da irgendwie auch geschämt habe dafür und ja, habe das immer so hingestellt, dass es halt nicht, das Geld nicht in die Wetten floss. Das wurde dann alles erst im Nachhinein dann nochmal aufgearbeitet.
Und das ist wichtig. Ehrlich zu sich sein, sagt er hier.
Mein Name ist Tobias Heyer. Ich bin hier an der Universität Bremen in der Forschung tätig zum Thema Glücksspiel und Glücksspielsucht. Und ich leite die Arbeitseinheit Glücksspielforschung am Institut für Public Health und Pflegeforschung.
Haben Sie selbst schon mal eine Sportwette abgegeben?
In der Tat ja. Ich bin sportbegeistert. Das habe ich schon als Jugendlicher gemacht. Und wir forschen hier tatsächlich sehr anwendungsorientiert. Das bedeutet, ich probiere fast jede Spielform, jedes Glücksspielangebot selbst aus. Ich gehe in die Spielstätten, in die Wettbüros und schaue, wie wirkt das die Atmosphäre auf mich. Ich spiele auch online und habe dann so meine Vermutungen, welche Spielergruppen, welcher Spielertypus auf die entsprechenden Spielanreize anspringt.
Oha. Okay, dann gucken wir auf die Menschen, die gefährdet sind oder die in der Spielsucht sind. Bei Daniel ging es ja los mit einem Tippspiel bei der Arbeit. Ich glaube, bei sowas haben viele von uns schon mal mitgemacht, zu irgendeiner EM oder WM. Was führt denn dazu, dass dann jemand in eine Sucht später rutscht?
Zunächst mal müssen wir sagen, dass die Entstehung einer Suchterkrankung immer ein sehr langer Prozess ist. Man wird nicht von heute auf morgen süchtig. Mhm. Und in der Tat, so ein Einstieg im Bereich des Sportwettens ist immer das, was ich fanorientiertes Wetten nenne. Also eine Wette auf den eigenen Lieblingsverein. Und wenn Sie dann einen Erfolg haben, nämlich einen Geldgewinn, dann kann ja sofort der Gedanke kommen, Mensch, hättest du nicht 10 Euro gesetzt, sondern 100, hättest du auch das 10-fache gewonnen. Du hast ja den Sachverstand, vermeintlich. Und dann kann es den einen oder die andere Person geben, die dann weiterzockt und eventuell auch sein oder ihr Wettverhalten intensiviert über die Zeit hinweg.
Sind Sportwetten da eigentlich besonders schwierig?
Wir haben so eine Daumenregel in der Forschung. Trifft eine hohe Verfügbarkeit auf eine schnelle Spielgeschwindigkeit, also Entscheidung im Sekundentakt, sprechen wir von höheren Suchtgefahren. Also Wetten auf gerade stattfindende Sportereignisse, wie gesagt, mit Entscheidung im Sekundentakt, mit den entsprechenden Emotionen, Ups and Downs, Gewinne und Verluste, da steckt schon eine gewisse Wucht drin, eine gewisse Suchtpotenz.
Mhm. Ja, und die sind auf der App immer verfügbar, man kann da irgendwie live dabei sein, so, ne? Man will das Spiel ja vielleicht eh sehen, da geht's los, sowas meinen Sie, ne?
Absolut, also wir haben da tatsächlich diese schnelle Spielabfolge, wir haben die höchstmögliche Form der Verfügbarkeit, wenn Sie online gestützt wetten, 24/7, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Sie brauchen nur ein mobilfähiges Endgerät. Sie müssen sich nicht mehr physisch in eine Spielstätte bewegen, sondern können jetzt parallel zum Podcast oder bei der Arbeit, an der Bushaltestelle, wo auch immer, eine Wette platzieren.
Sie wetten jetzt hier aber nicht nebenbei, oder? Während wir reden?
Ich habe gerade kurz überlegt, aber ich lasse es mal lieber bleiben.
Dann lassen Sie uns mal drüber sprechen, wer gefährdet ist. Also manche Menschen werden süchtig davon, andere vielleicht nicht. Was bringen die für Voraussetzungen mit?
Ja, wenn wir auf die Personengruppen schauen, dann hat sich in der Forschung so eine Art Trias herauskristallisiert. Das gilt im Prinzip für andere Glücksspielformen, nicht nur für das Sportwetten auch. Jung, männlich, Migrationshintergrund. Beim Sportwetten kommt aber noch ein anderer Faktor hinzu. Wir nennen das kognitive Verzerrung. Menschen, die wirklich der festen Überzeugung sind, ihre Fachexpertise beispielsweise beim Fußball in die Waagschale zu werfen und dann über das Platzieren von Wetten in schneller und einfacher Weise reich zu werden. Das ist ein Irrtum, aber gerade sportinteressierte Leute unterliegen diesem Irrtum. Und wir wissen aus der Forschung, dass Mitglieder von Sportvereinen auch sehr sportwettaffin sind. Und das alles sind so die personalen Risikofaktoren.
Was hält einen denn an den Wetten, auch wenn man dann vieles oder alles verliert? Also zum Beispiel Daniel hat ja sein Erbe verloren, seine Freiheit sogar irgendwann.
Letztendlich die Hoffnung, dass es beim nächsten Mal besser wird, dass ich meine Verluste ausgleichen kann. Ich muss nur noch einmal wetten, einmal mit einem großen Einsatz und mit einer entsprechend großen Quote den richtigen Tipp oder die richtigen Tipps abgeben und dann sind meine finanziellen Probleme auf einen Schlag gelöst.
Also man realisiert gar nicht so richtig, dass es auch Glück ist, ne? Also man schiebt das eigentlich so, ja, da ist jetzt das und das passiert, aber ich bin ja eigentlich kompetent. Also man glaubt, man hat das im Griff, ja?
Absolut. Und irgendwann gewinnen sie ja auch mal. Irgendwann geht eine Wette auf und dann fühlen sie sich bestätigt. Und Verlusterlebnisse, die können sie auch hervorragend ausblenden, indem sie immer weiterspielen. Die Gewinne bleiben emotional auch eher haften im Gedächtnis.
Was hilft denn raus aus der Sucht?
Ja, zunächst einmal eine ehrliche Bestandsaufnahme. Im Suchtbereich haben wir immer das Problem, dass die Krankheitseinsicht zumindest am Anfang einer Fehlentwicklung nicht da ist. Äußerer Druck ist manchmal vielleicht ein Impuls in Richtung Hilfe, aber letztendlich, wenn die Veränderung nachhaltig sein soll, dann muss der Impuls von innen kommen.
Dann lassen Sie uns doch mal schauen, was noch gemacht wird. Im Glücksspielstaatsvertrag sind ja einige Regeln enthalten, die sollen Spielende schützen, also dass eine Sucht gar nicht erst entsteht. Was halten Sie denn zum Beispiel aus psychologischer Sicht davon, dass man monatlich bei Online-Spielen nicht mehr als 1.000 Euro einzahlen darf?
Grundsätzlich ist das eine gute Idee. Wir nennen das Pre-Commitment, ein Limitierungssystem, dass Sie vorher quasi Schranken einziehen, wie viel Zeit oder Geld Sie pro Monat, pro Woche, pro Tag, je nachdem, für Glücksspiele investieren. Aber diese 1.000 Euro Einzahlungslimit, letztendlich ist es ein Verlustlimit, Sie können bis 1.000 Euro im Monat verzocken für Online-Glücksspiele, halte ich für zu hoch angesetzt. Sie müssen auch bedenken, dass Sie weiterhin ja offline zocken können. Sie sind ja nicht vom Glücksspiel abgeschnitten. Und diese 1.000 Euro kann man auch unter gewissen Voraussetzungen noch nach oben verschieben, bis zu 30.000 Euro. Und dann, egal wie hoch Ihr Einkommen ist, aus meiner Sicht macht so ein Limitierungssystem dann keinen Sinn mehr.
Spielende in Deutschland können sich auch komplett sperren lassen, sodass sie gar nicht mehr online oder in der Bude zocken dürfen. Auch das findet Tobias Heyer grundsätzlich gut. Aber er sagt auch, da geht noch mehr.
Als allererstes würde ich mir wünschen, dass Werbung für Glücksspiele im TV, auf Social Media, im Radio auf ein Minimum beschränkt wird, vielleicht sogar ganz gänzlich verboten wird. Werbung setzt Spielanreize, verführt Spielende oder Spielinteressierte zum Glücksspiel und ist aus meiner Sicht das Gegenteil von Jugend- und Spielerschutz. Und ein weiterer Punkt ist, dass tatsächlich die finanzielle Ausstattung für Prävention, für Hilfe, für Forschung noch suboptimal ist. Auch hier sehe ich Nachbesserungsbedarf.
Für Daniel Kessler war es am Ende die Suchtberatung, die ihm geholfen hat.
Ja, kann man vergleichen mit anonymen Alkoholiker, würde ich mal sagen, wo man halt in der Runde unter sich ist. Habe ich dann durchgezogen, auch wöchentlich. Und in den Gruppengesprächen, dann war es interessant, weil natürlich dann auch Leute da waren und ich gesehen habe, krass, es gibt ja auch noch ganz viele andere, die es betrifft, ja, wo man sich niemals denken würde, wenn man dem auf der Straße begegnet zum Beispiel. Da waren Banker dabei, da waren Ärzte dabei, also richtig studierte Leute auch, von denen man das niemals denken wird, dass die abhängig werden von sowas. Mhm. Und genau, dann hat man sich ausgetauscht. Manche waren bereits dann auch schon in Fachkliniken, in Langzeittherapien und hat man dann darüber gesprochen.
Ich meine, du redest ja jetzt heute total offen darüber. Ja. Wie hast du das geschafft, so für dich da so einen Umgang mitzufinden? Das ist ja eigentlich gar nicht selbstverständlich, dass du das
ja
alles so erzählst.
Also wie gesagt, ich möchte halt auch durch mein Buch und durch die Prävention, die ich noch mache, damit bewirken, dass halt es niemand passiert, so weit in das Ganze reinzurutschen, wie es mir passiert ist, weil es halt wirklich hart ist. Es ist ja wirklich, die Haft ist ja wirklich das Letzte, was passieren kann. Also das ist ja das Schlimmste, was einem passieren kann, dass man dann von der Außenwelt weg ist, dass man dann sich an den Alltag in der Haft gewöhnen muss, dann der Job erstmal weg ist, Familie weg ist. Und das möchte ich nicht, dass es irgendjemand passiert, wo eventuell auch ein Problem oder jetzt schon in die Richtung Abhängigkeit von sowas geht. Und da möchte ich halt warnen davor, dass man sich wirklich Hilfe sucht. Ja, das ist nichts Schlimmes. Wobei, ich habe es mir damals natürlich auch schlimm vorgestellt, weil ich ja nie mit jemandem darüber gesprochen habe und mich dafür geschämt habe. Aber es gibt so viele Angebote mittlerweile. Es gibt da Beratungstelefons, es gibt Webseiten. Man kann sich da auch per Chat mit irgendeinem Sozialarbeiter unterhalten. Also es gibt wirklich auch Möglichkeiten, wo man das mal anonym anfangen kann zum Nachforschen. Bin ich denn abhängig?
Mhm. Was ist denn so ein Learning, was du mitgeben würdest Leuten, die da so drinne stecken?
Ja, irgendwie versuchen, sich eine Strategie aufzubauen, davon wegzukommen, dass man vielleicht irgendwie ein Hobby findet, dass man was Neues macht, dass man halt Ablenkung hat davon, ja, dass man sich dann halt auch wirklich irgendein Gerücht um sich rum visuell sozusagen aufbaut. Was mache ich, wenn ich jetzt den Suchtdruck wieder habe und da spielen möchte? Was kann ich machen? Kann ich irgendwie ins Schwimmbad gehen, ins Fitnessstudio? Spazieren, Fahrrad fahren, da gibt es ja schon relativ viele Sachen.
Mm, aber man sollte sich irgendwas suchen, sagst
definitiv
du.
Definitiv irgendein Hobby. Also bei mir ist es zum Beispiel, ich mache jetzt schon eigentlich relativ lange so Flugzeugfotografie, so Planespotting. Aber es hat natürlich auch mit meiner Leidenschaft zur Luftfahrt zu tun. Oder so Flugsimulator am PC mache ich schon. Ich habe jetzt halt, oder bin stolz drauf, dass ich halt seit 23.01.20 nicht mehr gespielt habe, also seit der Inhaftierung. Und ich hatte ja auch gar kein Verlangen mehr danach, klar. Liegt wahrscheinlich dann auch an dem Erlebten.
Wie gehst du damit um, wenn du nochmal ein Wettbüro siehst oder wenn du damit irgendwie in Berührung kommst?
Also wenn, klar, man fährt vorbei oder läuft mal durch die Stadt vorbei, dann schaue ich da schon durch die Scheibe rein und sehe dann manchmal jemanden und denke mir, okay, hoffentlich hast du es im Griff und hoffentlich weißt du, was du tust.
Das war Unboxing News. Das Team der Folge: Jens Töppen, Shukri Gustmann, Mathis Dirkes und ich, Ilka Knigge. Schön, dass ihr dabei wart. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.